Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Mein heutiger Gast ist Jonas Lündonk. Jonas ist Geschäftsführer von freelance.de, einer Freelancer-Vermittlungsplattform. Und die haben gerade eine Studie durchgeführt und Freelancer befragt, was ihre Stundensätze, die Zufriedenheit, Ausblick in die Zukunft und so weiter betrifft. Und wir haben uns darüber unterhalten und interessante Erkenntnisse herausgearbeitet. Das auch so ein bisschen versucht einzuordnen und so ein bisschen rumgesponnen, was vielleicht, wo der Trend hingeht und was gerade so diese Dinge bedeuten. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Jonas.
Hi, Yannick, freut mich.
Schön, dass du hier bist, Jonas. Wir quatschen heute über die Ergebnisse eurer Freelancer-Studie, die gerade recht frisch noch raus ist, ne? Wann ist die erschienen?
Genau, also wir haben die Studie vorgestern veröffentlicht, haben sie durchgeführt Ende Januar bis Anfang April und haben 1350 Freelancer teilgenommen. Also wir haben natürlich viel mehr angeschrieben, aber die teilgenommen haben, das waren 1350, und man muss immer bei den Studienergebnissen beachten, es sind maßgeblich Freelancer, die natürlich auch bei uns auf der Plattform unterwegs sind. Wir haben natürlich auch Social Media, aber einfach zum Hintergrund.
Klar. Kommen einfach von der Plattform. Genau. Ich würde sagen, wir starten ganz bisschen, wie du schon angefangen hast, gerade mit der Einordnung der Studie, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, was die Daten aussagen oder was auch vielleicht nicht. Du hast schon gesagt, das sind natürlich primär Leute, die bei euch auf der Plattform sind. Vielleicht nochmal da zum Hinweis, ihr seid eine Freelancer-Vermittlungsplattform, die sich primär an so diesen Digitalbereich richtet, ne? Also so IT, Design.
Genau. Ja. Also Freelance ist ja für eine Plattform in Deutschland für Hochqualifizierte, wir sagen Hochqualifizierte. Freelancer. Und wir versuchen natürlich, dass dort die Freelancer schnell und direkt ihr nächstes Projekt finden.
Ja.
Und nehmen natürlich Zugang eben zu Talent bekommen. Wir sind jetzt nicht ein Upwork oder Fiverr, der quasi den ganzen Kontrakt macht, sondern bei uns hast du ein Profil und die Unternehmen haben ein Projekt, und dann, weil wir halt sehen, im hochqualifizierten B2B-Dienstleistungsbereich, man möchte ja oft, wenn man mit einem Softwareentwickler zum Beispiel 6 Monate zusammenarbeitet, dann beauftragt man den ja nicht per Klick, sondern findet den und dann spricht man miteinander und kommt ins Gespräch, und dann sind wir an der Stelle dann auch erstmal raus. Genau. Ja. Aber was vom Talent vielleicht, welche Leute sind bei uns? Klar, ganz stark Digitalleute, also IT-Softwareentwickler, IT-Berater, alles rund um Digitalisierungsberatung, IoT, Ingenieure natürlich auch viel. Mhm. Ja. Gerade so Embedded-Software, Infrastruktur. Tatsächlich auch viele aus dem Bereich, ich sage jetzt mal so betriebswirtschaftliche Beratung, also Marketing, Kommunikation, Organisation, Prozessberatung, Einkauf, Controlling. Also es ist ein recht buntes Potpourri, aber der Schwerpunkt, würde ich sagen, ganz klar IT-Softwareentwicklung, betriebswirtschaftliche Beratung, da sind das ist der Punkt derjenigen, die dort bei uns auf der Plattform sind.
Mhm. Und so demografische Merkmale, was vom Alter, Geschlecht her so?
Ja, also wir sehen, dass so im Schnitt die Freelancer bei uns, wenn sie kommen, 38 Jahre alt sind, wenn sie sich auf der Plattform anmelden. In der Studie jetzt selber, die teilgenommen haben, einfach so ein bisschen zur Einordnung.
Ja, genau.
70% haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium, also Bachelor oder Master. Mhm. Das zahlt eben auch so auf dieses Thema Hochqualifizierte ein. Wir haben eben jetzt nicht die, ich sag, selbstständigen Köche, Bühnenaufbauer, sondern wir haben eben eher die, sag ich mal, Studierenden, die eine Ausbildung auch gemacht haben, Fachinformatiker oder so etwas. Du siehst, dass der Freelancer-Markt aktuell zumindest in dem Bereich noch stark männlich geprägt ist.
Ja. Ja,
also 3/4 der Teilnehmer waren eben dann Männer und 1/4 waren Frauen. Mhm. Und vielleicht auch so von der Berufserfahrung, wir haben jetzt nicht so den Freelancer, der, ich sag mal, nach dem Studium sagt, Mensch, ich mache mich jetzt mal selbstständig, sondern es sind meistens schon Freelancer, deswegen diese 38 Jahre, die schon eine gewisse Berufserfahrung gesammelt haben und dann aber vielleicht sagen, Mensch, jetzt bin ich schon irgendwie 10, 15 Jahre im Job, jetzt möchte ich noch mal was anderes, mich raus aus der Organisation und projektbasierter arbeiten. Und wenn du so die einzelnen Felder anguckst, jetzt so, ich habe vorhin mal gesagt, Mensch, was haben die für Qualifikationen, dann siehst du auch vom Geschlecht natürlich so ein bisschen eine, ja, ich denke mal, das ist so gewachsen halt von früher, das wird sich, denke ich, aber auch zukünftig ändern, dass natürlich im IT-Software-Bereich wirklich viele Männer unterwegs sind, im Marketing-Kommunikationsbereich, im Finance-Accounting, das ist eher relativ gesehen stärker von Frauen geprägt.
Okay.
Ja, das ist so das Feld, wo wir unterwegs sind. Ja.
Spannend. Ich meine, das ist für die Einordnung, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt gleich, wir werden ja über vielleicht Stundensätze sprechen, über die ganze Dynamik, und das finde ich, ist immer ganz interessant, gerade wenn man jetzt einen höheren Stundensatz gleich hört, zum Beispiel ne, das sind vor allem die Teilnehmer sehr hochqualifizierte Menschen, die Hochschulabschluss haben und so weiter, die dann auch schon länger im Beruf sind und so. Das erlebe ich bei diesen Studien häufig, dass das die Leute, die dort teilnehmen, da ist es ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Bias, dass tendenziell eher erfolgreiche Leute an solchen Studien teilnehmen, weil die auch gerne ihre Zahlen teilen. Das muss man vielleicht auch für die Einordnung im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt über diesen, ne, weil so dieser niedrigpreisigere Marktbereich im Freelancing, den es ja auch gibt, ne, also
Genau.
den sieht man da selten abgebildet, habe ich das Gefühl.
Also ich kann es wirklich nur so bei uns sagen. Ich fand die Responsive auf die Einladung war wirklich sehr, sehr gut. Auch wir haben sich also die Teilnahmezeit, ja, wie lange beschäftigt sich einer mit dem Fragebogen? Und das war schon spannend zu sehen, dass sich die Leute dort wirklich Zeit genommen haben, das auszufüllen. Und auch das Feedback war wirklich sehr positiv, ne? Also ich meine, natürlich auch den einen oder anderen sagt, mein Gott, was ist das denn für eine Umfrage? Ja, der einfach, da ist nichts für mich. Aber ich würde sagen, so die Grundstimmung war schon, Mensch, ich finde es schön, dass ihr uns mal fragt, dass ihr mal sagt, so, wie geht es euch, welche Themen beschäftigen euch, wo habt ihr vielleicht Pains, wo seht ihr Chancen, um das dann auch wieder zurückzuspiegeln. Weil wir sagen halt schon auch eben als ja, eine der führenden Plattformen, die ganzen Freelancer sitzen zu Hause, remote, sind so ein atomisierter Markt. Und wir verstehen uns ja schon als Partner der Freelancer, um denen eine Stimme zu geben, zu sagen, Mensch, da gibt es vielleicht Themen, die müssten wir als Plattform dann vielleicht auch an Politik, an Unternehmen, an Personaldienstleister adressieren und mal sagen, Mensch, hört mal, da gibt es wirklich ein Pain bei den Freelancern, da sollten wir vielleicht nochmal hingucken an der Stelle.
Okay. Dann lass uns doch mal in die Ergebnisse der Studie, was ihr so rausgefunden habt, starten. Vielleicht starten wir mal so in das ganze Thema Trends, die Freelancer fördern. Wie schwer ist es gerade, Projekte zu gewinnen? Was sind so, wie nehmt ihr anhand dieser Studie gerade diesen ganzen Markt und die Entwicklung wahr?
Ja, also das Schöne manchmal bei Marktforschung, also ich habe ja einen marktforscherischen Hintergrund, ist ja, manche Dinge überraschen ja nicht, es ist ja eher Bestätigung. Ja, also dass, wenn man jetzt die Freelancer fragt, Mensch, was treibt eigentlich den Markt gerade an? Warum glaubt ihr, ist es eine, was beeinflusst wirklich euch positiv für euer Geschäft? Und dann ist es einfach klar, der Fachkräftemangel, der, denke ich, allgegenwärtig ist. Natürlich gibt es auch Qualifikationen, da ist er nicht da. Okay. Aber ganz grundsätzlich sieht man schon, wir haben einen demografischen Wandel, mehr Leute gehen raus aus dem Arbeitsmarkt, ein bisschen weniger kommen rein. In dem Digital fehlt uns sowieso Skill. Also da sieht man einfach eine Chance. Klar, alles rund um Digitalisierung. Das ist wirklich, also ob das Prozessautomatisierung in den Unternehmen ist, im Sinne von, wir müssen die Prozesse machen, IT-Digitalisierung, oder wir müssen die Produkte machen, IT und Digitalisierung. Und da ist einfach ein enormer Bedarf, angefangen bei ja, SAP-Umstellungen, Software-Modernisierung, Cyber-Security und so weiter. Oder MarTech. Ich meine, alles, was im Marketing-Tech-Umfeld ist. Ja, was dort gerade passiert, auch extrem spannend. Ne? Man sieht ja, warum kauft zum Beispiel eine Accenture früher mal eine Sinner Schrader und lädt sich mit Agenturen auf, weil eben IT-Beratung, Management-Beratung und auch Agentur und Marketing eben zusammenwächst, weil ich ja eben dann ein Produkt anbiete. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Treiber. Und natürlich auch das Thema New Work. Und nochmal angeschoben, glaube ich, durch Corona, dass man einfach für sich selber als Freelancer auch sagt, Mensch, ich möchte selbstbestimmter arbeiten, ich möchte vielleicht auch den Ort ein bisschen stärker aussuchen können. Das heißt ja nicht, dass ich nie beim Kunden sein will, aber vielleicht ist es eben schön für mich, über einen wirklich definierten Zeitraum bei einem Kunden zu sein, dort mit Leuten zu interagieren, aber dann vielleicht auch nach 4, 5 Monaten zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich was anderes. Ja. Ich glaube, dass, und das sieht man auch später nochmal in den Ergebnissen, das schiebt wirklich diesen Trend hin zum Freelancing, glaube ich, schon ganz massiv an. Und siehst da, dass du immer zustimmen, über 70% der Teilnehmer sagen, ja, also das beeinflusst mich positiv. So, und was beeinflusst mich negativ? Und ich glaube, da können sich die Freelancer eben halt nicht vom Markt entkoppeln, das ist natürlich die Inflation. Ja? Die merken die natürlich auch. Und es ist da durchaus auch zu lesen, dass die größeren kapitalmarktorientierten Unternehmen ja durchaus ganz gute Ergebnisse zurzeit haben, ja, weil sie geschafft haben, die Inflation, also die Preise zu erhöhen, aber sie sind relativ restriktiv, glaube ich, trotzdem noch im Einkauf. Also ich glaube, die Dienstleister profitieren nicht so stark davon,
Es wird noch nicht
beispielsweise.
wirklich weitergegeben an die
Genau.
Freelancer,
Ja, genau. Also ich glaube, das berichtet schon der ein oder andere an der Stelle.
Sprich, das lässt sich aus der Studie auch ablesen, dass das ganze Thema Kundenakquise eher schwieriger geworden ist seit.
Also mich hat das ehrlich gesagt an der Stelle zum Beispiel, das ist ein bisschen überraschend. Wir haben
Ja.
gefragt, wie schwer war es 2021, 2022 und 2023 Projekte zu akquirieren.
Ja.
Und ja, 2021 war es deutlich schwieriger, das sieht man in den Ergebnissen. Aber 2022 und 2023 sagen zum Beispiel 14, 40, über 40%, es ist sehr leicht oder eher leicht, an Projekte zu kommen. Ja. Also das fand ich spannend. Wer es sich aber schwerer tut, sind zum Beispiel Freelancer so im Marketing-Kommunikationsbereich. Ne? Die sind eher
Ja.
weniger optimistisch. Da sind zum Beispiel nur 22, die sagen, ich kriege da gerade einfach Projekte.
Ja,
Ne?
das ist wahrscheinlich ein Bereich, das habe ich auch schon von Kolleginnen aus diesen Bereichen gehört, der in Firmen sehr schnell mal reduziert wird, wenn es irgendwo brennt, ne?
Ja, du hast natürlich im Marketing oft halt hohe Budgets, die aber flexibel sind. Du hast da Werbeausgaben, du hast dann Content geplant und so
Ja.
weiter. Und merkst du, oh, jetzt läuft es nicht so gut, dann kannst du natürlich da sehr, sehr schnell produzieren. In dem Bereich, naja, aber in der Produktion oder ähnlich, da kannst du halt nicht viel machen. Da hast du einfach viel Fixkosten. Also die war nicht ganz so optimistisch, aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, für die Situation, die wir haben, war das Ergebnis sehr positiv. Wir haben die Ergebnisse auch vorgestellt. Und der Pressevorgestellte, da sagte auch der eine oder andere Mensch, die haben ja gefragt im Januar bis April. Also ich habe so das Gefühl, es ist ein bisschen schwächer geworden, so der Markt. Kann das denn sein? Ich kann es nicht ganz aus den Daten so sehen, aber ich könnte es mir vorstellen, weil das ein oder andere Gespräch, aber das ist halt eine subjektive Meinung, deutet darauf hin, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist. Und vielleicht gerade heute kam ja, dass wir jetzt eine Rezession haben, weil wir im letzten Quartal, in den zwei letzten Quartalen leicht geschrumpft sind. Also vielleicht kommt es jetzt gerade auch an.
Ja, also ich habe tatsächlich das ist jetzt rein anekdotisch, aber dieses Gefühl, dass da sich Dinge getan haben, auch gerade so im ganzen Digital-Software-Entwicklungsspace, das kam mir Anfang des Jahres deutlicher rüber, also dass ich in Slack-Gruppen in Austausch gelesen habe, dass halt Leute sich darüber beschwert oder ihr Leid geklagt haben, dass das reduziert wurde, dass da weniger neue, auch gerade so auf Portalen, dass da weniger gerade an Jobs verfügbar ist als sonst. Ist da du ja nun auch als Geschäftsführer von freelance.de da sehr nah dran bist, ist das bei euch ein Trend, den du beobachten konntest? Sind die neuen Jobs oder das Volumen, was auch immer, ist das in irgendeiner Weise zurückgegangen oder kannst du
Ja,
das, ja?
absolut. Also wir sehen immer zwei Indikatoren. Der eine ist, es registrieren sich deutlich mehr Freelancer. Also mehr Freelancer haben eben Bedarf, Projekte zu akquirieren und kommen dann auf die Plattform. Das ist das eine, das wir sehen. Dann sehen wir, dass wir jetzt aktuell, wenn wir es mit dem Vorjahr vergleichen, schon deutlich weniger Projekte auf der Plattform haben. Das ist absolut zu sehen. Und wir können ja, also wir zählen natürlich, wenn ein Freelancer auf der Plattform ist und schickt eine Bewerbung auf ein Projekt, können wir das natürlich zählen und wir sehen, dass die Ratio Bewerbungen auf ein Projekt deutlich zugenommen hat. Also die Freelancer aktiver sich auf Projekte zu bewerben.
Konkurrenz
Absolut.
ist jetzt höher für den
Genau.
einzelnen Freelancer.
Genau so ist es. Ja, genau. Also das sieht man eben so als Indikator jetzt mal aus der Plattform heraus, kann man das durchaus auch sehen, auch wenn es jetzt in der Studie da noch ein bisschen positiver.
Na, ohne da jetzt so über zu interpretieren, aber das ist vielleicht auch ein gutes Argument wieder für eine solide Positionierung, weil wenn du hier jetzt aus mehr Konkurrenz hervorstehen möchtest, dann musst du ja irgendwas haben, was dich für den Auftraggeber einfach als den Top-Kandidaten präsentiert. Und ich glaube, wenn du da eine Positionierung hast, die zum Beispiel sehr genau auf das passt, was der Kunde da sucht, ne? Also weil, weiß ich nicht, Fintech-Bereich als Copywriter, was auch immer, dann bist du da schon eher geneigt, oder sind die Auftraggeber eher geneigt, dich als Freelancer auch zu buchen in so einer Auswahl dann, ne?
Absolut. Und ich sage, es ist natürlich am Anfang, wenn man auf Plattformen ist, kostet das immer ein bisschen Zeit und Mühe. Aber es lohnt sich wirklich zum Beispiel Referenzen auch bei uns zu pflegen. Zu
Ja.
sagen, Mensch, ich war Automotive und habe da XY gemacht. Ich war Defense und habe da das und das gemacht.
Ja.
Um wirklich auch schneller gefunden zu werden. Weil umso mehr Content du natürlich in deinem Feed hast, umso schneller und einfacher kannst du gefunden werden. Und auch, ja, ich glaube, es gibt ja mehrere Kanäle, wie man an Projekte kommen kann. Und natürlich ist die Plattform ein schöner, aber natürlich spielt das persönliche Netzwerk eine Rolle. Also schon auch rauszugehen und in Kontakt mit den Leuten zu gehen. Und ich finde es durchaus auch immer spannend zu sagen, Mensch, gibt es vielleicht nicht IT-Beratungen, Management-Beratungen, Agenturen, wo ich mich als Freelancer hinten dran hängen kann? Weil beispielsweise die IT-Dienstleistungsunternehmen sind gerade also letztes Jahr um über 12% wieder im Umsatz gewachsen. Also die, sag mal, angefangen von Top irgendwie Accenture über MSG Systems über und so weiter. Gibt es viele mittelständische auch. Da ist es, glaube ich, durchaus auch interessant, dort mal Kontakte aufzunehmen, um wirklich so ein breites Portfolio zu haben. Ja, ich bin auf einer Plattform, ja, ich habe ein persönliches Netzwerk, aber ich versuche natürlich auch an Dienstleister ranzukommen, weil die machen ja eigentlich vorgeschalteten Vertrieb für mich. Die sind drin, die behandeln ein Projekt und sagen, Mensch, jetzt müssen wir das staffen und wie machen wir das? Jetzt brauchen wir noch den XYZ, wo finden wir den? Dann haben wir schon da und dann kommt man da auch in ein Netzwerk rein. Also ich glaube, es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wie man da unterwegs sein kann.
Okay, das finde ich schon zum Start sehr interessant, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, wo geht's jetzt hin, wo befinden wir uns eigentlich. Mit Interpretationen muss man wahrscheinlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Das war auch schon, finde ich, während Covid schwierig zu sagen, wo geht's jetzt hin, wie. Da war ja auch viel Weltuntergangsstimmung und gesagt, okay, hier, ne, ganze Bereiche sind weggebrochen, das wird sich irgendwann aber auch auf alle anderen Bereiche auswirken und so. Und letztlich haben wir ja ganz gut die Kurve bekommen. Jetzt sind wir in der nächsten Krise, jetzt ist das nächste Problem. Aber ich denke, da sich ein guter Rat, den man Freelancern immer geben kann, ist, sich nicht auf dem auszuruhen, was man jetzt gerade macht, was man kann, und sondern sich so ein bisschen da umzuschauen und zu gucken, dass man sich immer am Puls der Zeit positioniert, also auch so was Skills angeht.
Also ich glaube, man sollte eben in guten Zeiten für die schlechten etwas vorbauen.
Das auch, ja.
Bis das Polster habe, dass ich eben mal auch so eine Zeit, wo ich nicht im Projekt bin, wirklich auch nutzen kann, um mich weiterzubilden. Weil ich muss halt als Ressource attraktiv an dem Markt bleiben. Und wenn ich eben in dem Moment nicht im Projekt drin bin, ja gut, dann muss ich einfach die Zeit nutzen, sowohl mich zu positionieren, aber eben auch, um wirklich neues Know-how aufzubauen, wo ich sage, Mensch, ich meine, wenn man gerade in diesem Thema KI zum Beispiel, das Wissen explodiert in dem Bereich, was es für Tools und Möglichkeiten gibt, ja. Und ich meine, wenn man da smart ist und also ich gehöre zu, glaube ich, einem der wenigen Usern in dieser Welt, die irgendwie YouTube Premium-Abo haben, damit sie keine Werbung sehen müssen.
Sind wir schon zwei?
Ja, sehr gut. Weil ich liebe YouTube. Also ich finde es großartig, was man da an Vorträgen findet, an Hinweisen und dann auch mal wieder einen Artikel und dann kannst du wieder abspringen. Also es ist, ich
Ich höre
finde es
es
richtig.
auch wie ein Podcast, deswegen ist für mich diese Funktion, dass man es im Hintergrund hören kann, auch wenn es natürlich eigentlich eine Basic-Funktion ist, die sie, na, haben sie jetzt limitiert, aber
Ich habe
dadurch
es nur
lohnt es
gemacht,
sich.
damit ich diese Werbung nicht mehr sehen muss.
Okay,
Ja,
also auch viel
die
Zeit,
Zeit
viel
nicht
Spaß.
verschwenden. Ja,
Ja,
so.
sehr gut. Die zwei YouTube-Premium-Abonnenten in Deutschland gefunden
Ja,
jetzt.
genau.
Okay, aber ich meine, damit man Rücklagen bilden kann für die Zeiten, die dann vielleicht mal nicht so gut sind, muss man ja auch finanziell entsprechend zufrieden mit der Situation gerade sein, was vielleicht so ein bisschen das nächste Thema einläutet. Wie zufrieden sind Freelancer gerade laut Studienergebnissen?
Genau, das ist ja mal so ein bisschen die Frage, ne? Die Politik sieht ja manchmal so den Freelancer als, das Unternehmen will nur Kosten sparen und deswegen will ich gerne
Genau.
Freelancer arbeiten, so, ne? Und dann ist die Frage, stimmt es oder sind die dann alle völlig unzufrieden mit ihrem Gehalt? Und das ist eben nicht der Fall. Ja? Also 70% sagen eben, hey, wir sind sehr zufrieden oder eher zufrieden. Und gerade mal 10% ordnen sich in den Bereich ein, eher unzufrieden oder sehr unzufrieden. Und das ist ja eigentlich schon ein tolles Ergebnis, wenn ein Zehntel, ich meine, natürlich wäre es schön, wenn da null stehen würde, aber sind wir mal ganz ehrlich, in so einem großen Markt bei so vielen Teilnehmern, dass da gerade mal 2% sagen, ich bin sehr unzufrieden mit einer finanziellen Situation, glaube ich, ein tolles Ergebnis. Ja, und ich glaube, wenn wir Angestellte fragen würden und sagen, wie zufrieden seid ihr mit eurer finanziellen Situation, dann kommt wahrscheinlich das Ergebnis nicht ganz so positiv raus, wie es jetzt hier bei den zu sehen ist. Wir haben natürlich auch so ein bisschen gefragt, Mensch, was ist denn euer Stundensatz? Ja, mit
Genau.
welchem Stundensatz seid ihr am Markt unterwegs? Und jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, kannst du nach Qualifikation nochmal nach Tätigkeitsschwerpunkt auswerten, vielleicht nach Alter, vielleicht nach Geschlecht. Und natürlich gibt es da also schon Variationen. Aber was man einfach ganz klar sieht, ist, die Management-Strategieberatung ist am höchsten bezahlt. Ja, also deutlich über 115 Euro pro Stunde. Dann habt ihr IT-Beratung, Digitalisierungsberatung, natürlich auch SAP-Themen, die auch deutlich, ne, oben sind. Aber dann hast du halt auch so Felder wie Marketing, Kommunikation, wo es dann halt schon deutlich abfällt, wo wir deutlich unter den 80, also um die 80 Euro liegen eigentlich. Ja. Und dann Design, Webdesign, Grafikdesign, was eben so ein bisschen, ich sage es mal, durch, ne, 99 Designs, durch irgendwelche Plattformen, die es dann irgendwie in Asien gibt und so weiter, ja, die da dann natürlich dann einen gewissen Druck machen, da ist der Preis natürlich dann nochmal deutlich geringer. Aber mal über alle hinweg gefragt, was ist euer durchschnittlicher Stundensatz? Sind wir bei 99 Euro. Und ich sage jetzt mal so, das kommt natürlich, wenn du nicht viele Stunden verkaufst, ist das natürlich jetzt nicht so ein klasse Stundensatz, aber wenn du natürlich eine hohe Auslastung hast und bist 4 Tage die Woche im Projekt über 3, 4 Monate,
Ja.
ist es ein spannendes Einkommen.
Ja, auf
Ja.
jeden Fall. Also, ne, man muss da immer ganz wichtig das so betrachten, dass es eben ein Stundensatz für Selbstständige ist, nicht für Angestellte, ne? Das
Genau.
ist schon bei vielen, finde ich, immer so dieser Denkfehler, dass man das dann sehr aus dieser alten, man kennt es noch aus seinem Angestelltenverhältnis, okay, das ist ein Stundensatz, dann ist es natürlich ein herausragender Stundensatz. Man muss es immer so ein bisschen aus dem Gesichtspunkt betrachten, okay, du hast Abgaben, musst dich um alles selber kümmern, du musst für schlechte Zeiten vorsorgen und so weiter. Und dann ist es eben wieder etwas relativiert. Aber ich würde sagen, 100 Euro ist schon solide als Freelancer, das kann man, denke ich, sagen. Mich würden nochmal die Stundensätze für den kreativeren Bereich, also ne, die Grafikdesign, Webdesign, hast du da nochmal Zahlen?
Ja, also Webdesign, also ich habe die Kategorien abgefragt und gesagt, hey, welchen Schwerpunkt bist du unterwegs? Ja, und da wegen Design, Webdesign, Grafik, Werbung, da haben wir bei Männern einen durchschnittlichen Stundensatz von 72 Euro und bei Frauen von 65, ja, 66 Euro, von 66.
Auch schon noch ein Unterschied, ne?
Ja, du siehst auch, also du siehst auch über alle Qualifikationen hinweg durchaus eine Abweichung zwischen Männern und Frauen. Ja, also so im kann man sagen, so wenn man es in den einzelnen Qualifikationen betrachtet, dann sind es im 11%. Wenn wir jetzt mal sagen, wir lassen mal den fachlichen Schwerpunkt weg und sagen einfach über alle Freelancer, dann haben wir eine Abweichung von 9% zwischen Männern und Frauen. Jetzt kann man sagen, Mensch, ist da Gender Pay Gap eben auch bei dem Freelancing vorhanden? Es scheint so ein bisschen zu sein, natürlich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben bei den männlichen Freelancern im Schnitt eine Berufserfahrung von 10,5 Jahren und bei Frauen 7,5 Jahren. Vielleicht kann es ein bisschen das auch erklären. Ja, ja. Vielleicht ist es, aber nichtsdestotrotz, ich denke, so wie es vielleicht auch im Festangestelltenbereich ist, eine gewisse Abweichung haben wir aktuell noch. Ich glaube, so ehrlich muss man sein.
Ja, ich finde, beim Freelancing muss man sich vor allem immer die Branche angucken, wenn man sich Stundensätze anschaut. Ne? Also ich meine, klar ist mal interessant zu sehen, dass jetzt hier bei, neun, was hast du gesagt, 90 Euro ist der, oder 99, der Durchschnitt.
Genau.
Das ist ganz interessant, aber ich denke, das ist von der Aussagekraft her eher gering, weil du da ja alles bei hast, ne? Von Management über, also da muss man,
Also,
das ist so,
ne?
als wenn man sagen würde in Deutschland, okay, was ist das Durchschnittsgehalt? So, okay, es
Von
kann,
Obst, ja? So, was kostet Obst? Ja, so, ja.
genau. Also das ist mal ganz interessant. Ich glaube, interessant ist vor allem, um das mal mit seiner Branche zu vergleichen, ne? Dass man sieht, okay, was haben die Menschen, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten wie ich. Und da gehen ja zwei Faktoren rein. Da musst du einerseits die Berufserfahrung, ne, sehen und dann das Fachgebiet. Und dann wäre interessant, wäre mal so eine Tabelle, wo du wirklich siehst, Berufserfahrung, Fachgebiet, durchschnittlicher Stundensatz. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr sowas in irgendeiner Form aufbereitet habt.
Die Problematik ist so ein bisschen dann, dann müsstest du noch viel mehr Leute befragen, weil
Dann
du natürlich
genau, weil zu wenig Daten
Männer,
sind, ne?
Männer, Frauen und dann
Ja.
Qualifikation, dann Berufserfahrung, dann hast du irgendwann im Kästchen halt nur noch, ich weiß nicht, 5 Angaben und dann sagst du, okay, das ist signifikant.
Aber diese
Ja,
Daten hättet ihr theoretisch trotzdem, ne? Also, weil ihr ja für jede, ne?
genau,
Genau.
ja. Aber
Müsste man vielleicht
ja.
mal sämtliche Studien, die es so gibt, es gibt ja von verschiedensten Anbietern so Ergebnisse, müsste man mal zusammenschmeißen und da mal eine Auswertung daraus machen, um so ein vielleicht ein bisschen Aussagekraft zu erreichen. Da ist immer noch alles, ne, with a grain of salt, aber es ist schon. Vielleicht gibt ein Gefühl dafür, für die Orientierung, weil ja auch viele unsicher sind, okay, was kann ich als Stundensatz eigentlich verlangen? Würde da aber auch als Disclaimer setzen, ich würde nicht hingehen und sagen, oh, hier, Durchschnittsgehalt in meiner Sparte mit meiner Berufserfahrung ist das, sondern Stundensatz ist, finde ich, erstmal eine Sache, die man von diesem, was muss ich eigentlich verdienen, damit sich diese ganze Sache betriebswirtschaftlich für mich rechnet, ne? Also wie viele Urlaubstage, wie viele Krankentage, was ist meine Auslastung, mit der ich rechne und so weiter und dann gucken, was kommt da am Ende als Stundensatz raus. Und dann kann man immer noch mal schauen, okay, wie kann ich jetzt vielleicht noch von dem, was ich muss, noch höher gehen, im Vergleich zu Kollegen, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist wie immer, es ist so top-down, bottom-up. Ja, also erstmal
Genau.
machen, hey, was habe ich an Kosten?
Ja.
Und dann muss ich natürlich auch gucken, also Also wenn du jetzt zum Beispiel zu mir als Freelancer kommen würdest und sagen, du, also meine Lebenshaltungskosten sind also so hoch, ich brauche jetzt 80
Ja,
Euro,
genau.
würde ich sagen, ist schön, aber
Ja.
tut mir leid, ja.
Ja.
Also, what's the value? Ja,
Ja, klar.
also genau. Also ich glaube, es ist so von beiden Richtungen, wie man da agieren muss. Was ich aber wirklich das ist sowohl und immer, wenn man sich verkauft, ich glaube, so diese Illusion manchmal zu sagen, ah, ich will da jetzt mal rein, ich gehe da mit einem niedrigen Stundensatz rein, du kriegst ihn nicht mehr weg.
Nein.
Oder du kriegst ihn ganz schwer nur hoch. Ja, wenn du da einmal drin bist und die Frage ist dann eben, wenn du dem einen Projekt angeboten hast für 75 Euro und beim nächsten eben dann für 95, ja, aber letztes Mal, Herr Müller, haben Sie doch für 75 gearbeitet. Naja, jetzt mache ich ja was anderes. Naja,
Und
okay.
selbst wenn du es anders vereinbarst vorher, also die Leute nehmen dich einfach, diese ganze Wahrnehmung, das kriegst du so schwer wieder raus, dass du für diesen Preis, es ist auch eine Frage von Wertschätzung. Und ich finde da, sich gleich für die erste Zusammenarbeit so halbwegs so auf Probe runterhandeln zu lassen, hey, dann kann man doch
Ja.
lieber irgendwie so Sachen aushandeln wie, keine Ahnung, wir rechnen zum normalen Stundensatz ab. Und wenn ihr unzufrieden seid, ne, dann was macht man? Oder wenn ihr zufrieden seid, dann gibt es für einen Discount, was auch immer, irgend so eine Kiste fürs nächste Mal. Da gibt es ja
Genau,
Möglichkeiten.
oder machst halt einen Retainer und sagst einfach,
Genau.
Mensch, ich arbeite so und so viel und wenn wir dann auf das und das Volumen kommen, dann kriegst du halt einen Volumenrabatt.
Genau.
Was ich ziemlich smart finde und damit haben wir sehr oft, also habe ich persönlich in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, war, ich habe eine Preisliste. Muss eine Preisliste haben und muss sagen, hier, das ist meine Preisliste und schick die gleich rüber, weil dann ist sie in Stein gemeißelt, dann muss der andere erstmal dagegen argumentieren.
Ja.
Ja, weil das würde ich nicht jedes Mal versuchen. Na, bei dem einen Kunden bin ich dafür so viel drin, beim anderen bin ich für so viel drin, das würde ich nicht machen. Ich würde schon versuchen, relativ konstant meinen Preis zu halten.
Ja. Ich habe früher auch Podcast-Folgen dazu aufgenommen, wie man halt seinen Stundensatz rechtfertigen kann, was so Argumente sind. Und heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich finde, so dieses, wenn man erstmal in diesen Modus kommt, dass man sich rechtfertigt und erklärt und groß anfängt vorzurechnen, dann ist eigentlich schon so ein Punkt erreicht, wo es sich nicht mehr. Ich würd mich vielleicht gar nicht erst in diese Situation bringen lassen und sagen, hey, das ist mein Preis, ich würde mich freuen, wenn wir zusammenkommen. Das ist das, was du dafür erwarten kannst. Wenn wir da nicht zusammenkommen, dann ist es so. Also der Gegenüber merkt ja auch, wenn du da so ein gewisses Need
Ja,
hast.
Standing hast und ich muss auch sagen, wenn du natürlich am Anfang gleich die Preisliste rüberschickst, dann kannst du auch diejenigen vielleicht schon aussortieren, wo du sagst, da würdest du jetzt vielleicht ein Angebot und überlegst dir viel und gehst da rein und machst Gespräche und also wirklich Zeit und Ressourcen reingehen und am Schluss festzustellen, da ist ja eigentlich nichts, ja.
Ja.
Also deswegen glaube ich, ist schon ganz gut, auch am Anfang wirklich klar zu sagen, das ist meine Leistung, das ist mein Preis und das sind Grundvoraussetzungen. Und jetzt lass uns mal miteinander sprechen, was wir da erfolgreich für dich entwickeln können oder zusammen machen.
Okay. Ich würde sagen, das rundet das Thema Preis ganz gut ab, ne? Wir haben so Stunden über Stundensätze erfahren, was so gerade die durchschnittlichen Stundensätze je nach Branche sind. Ich glaube, das deckt sich auch so mit den Ergebnissen, die ich aus anderen Studien immer mal wieder höre. So geht.
Ich würde noch einen Punkt machen wollen, den fand
Ja.
ich interessant. Ich kann noch nicht ganz belegen, aber er scheint schlüssig zu sein.
Stell mal eine These auf.
Ja, genau. Wir haben gefragt, wie rechnest du denn ab? Machst du Arbeitspakete?
Ja.
Machst du Tages- oder
Ah ja,
Stundensätze?
spannend.
Und viele, oder bis auf, also wirklich 90% mehr oder weniger, rechnen Tages- und Stundensätze ab. Wo es aber ausgeprägter ist, mit Arbeitspaketen zu arbeiten, ist im Marketing- und Kommunikationsbereich.
Ja.
Und dann später stellen wir nochmal die Frage und haben gesagt, Mensch, musst du eigentlich länger in den Projekten arbeiten als ursprünglich geplant?
Ja.
Fast immer, so. Und dann kriegst du es vergütet. Und dann diejenigen, die eher auf Stundenbasis oder Tagessatzbasis arbeiten, sagen viel häufiger, ja immer, ich bekomme das bezahlt.
Ja.
Und die Freelancer, die so im Marketing-Kommunikationsbereich sind, das sind viel, die kriegen nämlich, weil die diese Arbeits, also ich glaube, man geht ein gewisses Risiko ein, wenn man in diese Arbeitspaketsthematik reingeht, weil dann bin ich nämlich dafür verantwortlich im Zweifelsfall, dass der Kunde hat sich jetzt doch noch mal was anderes überlegt oder soll noch mal ein bisschen anders sein. Ach ja, aber das passt doch noch, das ist doch noch mit
Ja,
drinnen.
ja.
Ja. Und dann sagst du, nee, das ist nicht mit drin. Und dann geht eben diese Argumentation los. Und so kannst du einfach sagen, ja, also ich brauche jetzt für das noch mal 5 Tage, wissen Sie ja, und dann rechne ich es ab. Das fand ich spannend, dass man mit diesem Arbeitspaket, dass man häufiger da so ein bisschen in die Bredouille kommt, wenn es länger
Ja.
dauert. Das dauert häufig länger. Ja.
Da kenne ich, das ist ja, da gibt es ja sehr, sehr starke Meinungen zum Thema generell, wie man, sollte man Preise machen. Einige sagen Stundensätze sowieso gar nicht oder Tagessätze, sondern ich würde immer mit Paket arbeiten. Andere sagen, nee, das ist, ich glaube, der Unterschied oder woher das kommt, dass da so unterschiedliche Meinungen vorherrschen, ist auch einfach die sehr unterschiedlichen Anforderungen der Branchen, ne? Also wenn ich im Softwarebereich gucke, ich finde diese Argumente, dass man sagt, wenn ich Paketpreise mache oder wenn ich Stundensätze mache, dann arbeite ich ja gegen mich, weil wenn ich schnell bin, dann ist das am Ende weniger vergütet, sozusagen. Das verstehe ich. Andererseits ist in meinem Bereich, im Softwarebereich, ist aber auch teilweise sehr schwer abschätzbar, was am Ende an Leistungsumfang. So ein Paket da zu schnüren, ist schon einfach grundsätzlich sehr schwer. Und ganz viel Meetings und Absprachen, die du da am Ende dann nicht bezahlt bekommst, weil du die einfach nicht. Also entweder du bist sehr gut darin, ein großzügiges Paket zu schnüren, was all diese Fälle und Eventualitäten abdeckt, oder du machst vielleicht so ein Hybrid, wo du sagst, okay, alles darüber hinaus mit folgendem Stundensatz vergütet. Oder du machst halt wirklich ganz klassische Stunden und dann weißt du, okay, jede Stunde, die ich hier für diesen Kunden arbeite, die wird auch bezahlt.
Ja, ich meine, wir haben auch so ein bisschen gefragt, ne, was sind denn Gründe, warum ist denn ein Projekt länger
Ja.
geworden als gedacht? Ne? Ja, okay, sag mal, so ein Kunde hat das Projekt verlängert, weil der hat gemerkt, Mensch, dauert irgendwie länger und
Ja.
da kommst du noch mit. Okay, aber auch so 62% sagen, ja, Projekt hat sich anders entwickelt als geplant.
Ja.
Und da hat natürlich schon das Risiko, oder? An dritter Stelle schlechtes Zeit- und Projektmanagement auf Kundenseite. Ja, und auch dann vielleicht Informationen, du kommst nicht ran, weil du musst natürlich viel interagieren. Ich glaube, auch da ist es so, umso autonomer du arbeiten kannst für dich, ohne dass du jetzt Hilferung brauchst von jemandem, ist es, glaube ich, das Risiko geringer. Wenn du aber natürlich in deiner Projektumsetzung viel Interaktion mit dem Kunden hast, dann hast du natürlich das Risiko, dass sie vielleicht nicht liefern so. Und dann, ja, kommt es eben zu diesen entsprechenden Verzögerungen.
Ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, ne, sich da so ein Modell. Ich glaube, das ist auch so eine Sache Trial and Error. Also du musst so ein bisschen Projekte probieren und gucken, was für dich funktioniert. Das Argument ist ja auch bei Stundensätzen immer, dass man dann nie über so einen gewissen Punkt hinauskommt, weil du kannst halt deine Zeit nur mit so und so. Klar, du kannst die Stundensätze erhöhen, aber da ist der Kunde dann auch irgendwann vielleicht nicht mehr geneigt, das zu zahlen. Und mehr so in Value zu denken, also was liefere ich dem Kunden? Aber das ist halt bei manchen Branchen auch schwierig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel als Freelancer geholt werde, um einem Kunden irgendwie eine Funktion in einer Anwendung zu bauen, die vorher nicht da war, dann ist halt, okay, Value ist, die haben diese Funktion, aber ich kann jetzt nicht so ein Paket daraus schnüren und sagen, okay,
Genau.
das und das. Das können halt Menschen zum Beispiel im Copywriting-Bereich, Marketing, SEO, also diese Sachen, die so ein klares Ergebnis zur Folge haben, die können das besser, ne? Da ist das dann, bietet sich das eher an.
Absolut, ja,
Ja.
genau.
Also vielleicht so als Appell an die Hörer, wenn ihr mit eurem Pricing noch nicht so ganz sicher seid, guckt euch an, was ist eigentlich mein Bereich und wie lässt sich vielleicht aus meiner Leistung ein Paket bauen. Also wirklich so ein festes, das kriegst du alles, ich baue dir hier eine SEO-Analyse, dann kriegst du die Umsetzung und so weiter. Und wie kalkulierbar ist das Risiko, dass das eventuell nachher mehr wird, wenn der Kunde sich dazu entscheidet. Wenn das sehr
Genau.
kalkulierbar ist, bieten sich Pakete an. Wenn das oft ausufert und dann noch mehr Stunden am Ende auf der Rechnung stehen, als der Kunde bezahlt, dann ist vielleicht Stundensatz doch die bessere Option.
Und ich glaube, was auch wichtig ist, schnelle und transparente Kommunikation
Ja.
in dem Richtung Kunde. Immer ganz zügig, wenn man merkt, oh, es wird länger, dann, Herr Müller, hören Sie mal, ist absehbar, können wir dazu schon mal sprechen.
Ja.
Einfach da wirklich auch proaktiv reinzugehen. Ich glaube, da kann dann auch meistens man gut nachvollziehen.
Tatsächlich bei meinen Kunden war das immer recht dankbar. Ich habe Kunden gehabt, wo ich auch nach Festpreis gearbeitet habe und im Nachhinein dann rauskam, okay, ich habe länger gebraucht, ne? Ich habe ja eine Zeiterfassung dann vom Kunden genutzt und wo dann der Kunde tatsächlich angeboten hat zu sagen, okay, ich kompensiere da die Mehrstunden und bezahle dir das. Was ich dann abgelehnt habe, weil es in dem Fall, finde ich, mein Fehler ist und das nicht unbedingt jetzt vom Kunden getragen wird, aber ich finde die Geste halt schön, dass es dann zumindest vom Kunden auch Kulanz gibt, ne?
Genau, und dann vielleicht auch beim nächsten Mal, ich sage jetzt mal, selbst wenn du jetzt zum Beispiel die Vergütung angenommen hättest, hättest du wahrscheinlich beim nächsten Projekt dann gesagt, Mensch, dann lassen wir es bei 5 Grad sein. Also es ist ja ein Geben und
Richtig.
Nehmen, ne?
Eben. Es ist immer, du kannst eine Zusammenarbeit nie so abstecken, dass da wirklich alle genau wissen, woran sie sind. Also eine gewisse Kulanz ist eigentlich immer im Spiel, ne? Zumindest bei längerfristigen Projekten. Und ich finde, da ist man selber auch als Freelancer gut beraten, da so ein bisschen einen Vorschuss manchmal zu geben, wenn es darum geht, okay, hier, das dauert doch ein bisschen länger vielleicht oder sowas. So, sofern man das auch irgendwann zurückkriegt, ne? Also so ein bisschen muss man gucken, wie lange über die Zusammenarbeit dann irgendwann, ob sich das dann auch wieder
Ja, ob sie es geben und nehmen, ne? Also so
Genau,
diese Wert.
ob es es dann, ja. Okay,
Absolut.
genau. Aber das ist doch, das ist hier fast schon so eine Ratgeberfolge jetzt. Weil ich meine, das sind ja sehr, sehr spannende Sachen und Tipps auch für Leute, die jetzt mit Preisgestaltung gerade sich beschäftigen. Also ich glaube, das können wir das Thema dann. Oder hast du noch eine Ergänzung, wo wir.
Nein, nein, danke. Alles gut.
Sehr, sehr gut. Dann lass mich mal kurz gucken. Ich habe hier ja die Themen, die noch so behandelt wurden, was jetzt noch interessant wäre, worüber wir auf jeden Fall noch reden sollten.
Paneele noch ganz interessant. Einfach nochmal, das hatten wir vorhin kurz mal aufgegriffen,
Ja.
dass man eben sagt, so, ne, jetzt könnte ich natürlich als Plattform sagen, das einzige Richtige als Freelancer ist zu sein auf unserer Plattform. Ja,
Natürlich.
okay, genau, was sonst? Aber nein, also, sondern es ist wirklich so, dass man die verschiedensten Kanäle nutzt. Und da haben wir eben gefragt, Mensch, wo bist du unterwegs? Und natürlich sind jetzt viele auf Plattformen, weil Leute, die wir befragt haben, kommen auch von der Plattform. Und dann kam das persönliche Netzwerk erst an Platz 2. Ich glaube, das persönliche Netzwerk ist aber, wenn man jetzt mal in den Markt da rausgeht, wahrscheinlich auf Platz 1. Ja. Aber natürlich spielen halt auch Personaldienstleister eine wichtige Rolle auf dem Markt. Ja, also 2 Drittel sagen, ja, also natürlich, ich bekomme eben auch meine Projekte über die Personaldienstleister. Wir merken natürlich schon, dass der ein oder andere Freelancer sagt, Mensch, wir würden ja gern direkt, ich sage jetzt mal bei fiktives Beispiel, Adidas oder BMW direkt arbeiten. Ich möchte eigentlich über den Personaldienstleister. Und Mensch, warum habt ihr vielleicht nicht noch mehr Projekte von denen auf der Plattform? Warum habt ihr einfach auch einen gewissen Teil Personaldienstleistungsprojekte? Das ist leider halt vom Markt so ein bisschen vorgegeben auch. Warum? Weil diese Personaldienstleister einfach eine wichtige Rolle, die nehmen eine Koordinierungs- und Steuerungsfunktion in dem Markt einfach wahr, weil der Einkauf halt von einem Großunternehmen oder einem Konzern sagt, Mensch, ich möchte nicht mit 200.000 Freelancern dealen. Ich möchte an den Hays, an den S3, an den Etengo, whatever, ja, gehen. Der hat Kompetenz, der weiß, wie ich onboarde, der macht mir die Verträge richtig, der macht mir die Abrechnung, der weiß, wie Ausschreibungen gehen. Das ist seine Kernkompetenz und davon möchte ich gerne profitieren. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und last but not least, was das Thema so Positionierung angeht, natürlich irgendwie soziale Netzwerke. Wobei ich so ein bisschen kritisch gerade den sozialen Netzwerken gegenüber werde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme halt auf LinkedIn irgendwie nur noch zu Personal Branding oder irgendwelche weirden Anfragen. Und eigentlich. Also ich weiß nicht, wie viele Aufträge man tatsächlich über Social Media generiert. Also wenn da Hörer da draußen sind, die sagen, ja, also ich generiere sehr, sehr viel, wirklich in meinem Software-Bereich, im Software-IT-Entwicklungsbereich, im Betriebswirtschaften, Consulting, Management, Prozessberatung. Also wenn da jemand ist, also ist
Also ich
spannend zu.
höre sehr, sehr viel, viel Gutes. Also ich war auch gerade Thema im Podcast, das ganze Thema LinkedIn. Und ich höre da wirklich Erfolgsgeschichten von Menschen, die da ihr Freelancer-Business dermaßen nach vorne gebracht haben, dadurch, dass sie einfach, du musst dabei halt auch wirklich, du kannst das nicht so nebenher laufen lassen. Es ist kein passiver Kanal oder so, ne? Das ist wirklich was, wo du jede Woche zwei, dreimal einen Post absetzen musst, immer wieder schauen musst, was funktioniert gut, was nicht. Und dann kommen die Leads da schon rein. Aber du musst halt schon eine gewisse Viralität in den Beiträgen erreichen, sonst ist es, glaube ich, eher sowas, was so wie so eine digitale, ja, mit so Visitenkarte und wo du dann vielleicht mal die Kontakte von irgendwelchen Events oder sowas sich sammeln, die man irgendwann mal irgendwo getroffen hat oder so. Also du musst schon was machen und Leute auch aktiv anschreiben, wovon ich immer kein Fan bin, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, dass man so Nachrichten bekommt, so Kaltakquise. Mäßig. Ich weiß, dass da alle Vertriebler sagen, ja, doch, doch, das ist total und so, aber ich kann ja so nur sagen, und ich glaube, so hört ich das raus, geht es dir auch. Ich finde es nicht schön. Ich mag das. Es gibt ganz selten Fälle, wo so eine Kaltakquise-Nachricht, so ein Hallo, wir sollten unbedingt sprechen, wo das gut wird. Ich mag das bei Kooperationen, also wenn mir jemand schreibt, so, hey, hast du Bock, wollen wir uns mal unterhalten? Vielleicht gibt es gegenseitig so Benefits oder so, oder wegen einem Podcast-Gast zum Beispiel, wenn sich jemand bei mir meldet und sagt, hey, ich habe ein Thema oder so, aber bei so, wir haben eine geile Lösung, wie du mit deinem SaaS-Business deine
Reisekosten.
Conversion Rate erhöhen kannst, wir sollten sprechen. Dann denke ich mir so, oh, ja, nee, ich antworte auf sowas auch nicht, weil, also klar, wird das zu einem gewissen Teil funktionieren, aber ich finde es als Freelancer, also ich weiß nicht, manchmal denke ich, es macht auch mehr kaputt, weil die ganzen Leute, die du natürlich nicht in deiner Statistik nachher hast, die dir alle nicht antworten, die denken sich vielleicht auch ihren Teil und speichern dich doch irgendwo ab.
Ja, also ich fand es ganz spannend. Wir haben ja so gefragt, Mensch, wie findest du denn, wie sind so deine Erfahrungen in der Projektakquise mit diesen einzelnen Kanälen? Und da sagt man natürlich, klar, ne, persönliches Netzwerk, sagen 75% gut oder gut. Ja. Dann kommen auch Plattformen. Ich meine, das freut uns natürlich, dass wir und unsere Wettbewerber natürlich da wirklich auch einen Mehrwert liefern, dass da fast ja, deutlich über 60% dann auch nochmal sagen, Mensch, cool auf Plattformen zu sein, aber auch Personaldienstleister sagt über die Hälfte, das ist gut. Ja, also da kriegen wir wirklich auch gute Projekte drüber. Und bei diesem Social Media ist es halt, da sagen halt 6% sehr gut und 28% gut. Also es ist so ein Drittel sagt, ja, geht was. Und dann aber so Themen wie Messen, Events, Branchen, Verbände, klassische Jobportale ist also völlig unerheblich
Ist
da.
nicht mehr relevant. Nee.
Nichts mehr. Also man kann sich auf diese vier
Ja.
Freelancer-Plattformen, persönliches Netzwerk, Personaldienstleister und Social Media kann
Ich
man
meine, für die Einordnung ist es vielleicht noch wichtig, ich meine, das sind natürlich alles Leute, die auch sowieso bei euch Nutzer sind.
genau.
Insofern wäre das ja irgendwie doof, wenn die das nicht als relevanten Faktor erachten. Ich denke, wenn du auf LinkedIn jetzt fragen würdest oder zu so einer Studie aufrufen würdest, rein über diesen Kanal, dann würdest du wahrscheinlich also dann wären die Ergebnisse wahrscheinlich komplett andersrum, nur so vielleicht zur Einordnung, ne? Aber grundsätzlich denke ich halt, wenn das eine für dich funktioniert, bist du nicht mehr so angewiesen auf das andere und umgekehrt, ne? Das ist, denke ich, kommt so ein bisschen darauf an, wo du deine Zeit investierst.
Genau.
Ja.
Ja, absolut. Und was ich auch vielleicht noch als Thema schon auch interessant finde, ist zu sagen, Mensch, wo wollen denn die, mit wem wollen die Freelancer denn gerne arbeiten?
Ja.
Ja, also haben wir gesagt, Mensch, so aktuell, mit wem bist du denn da hauptsächlich unterwegs? Und dann sind es dann eben mal Großunternehmen und Konzerne, die mittelständischen Unternehmen, die Personaldienstleister. Und wenn du dann fragst, so, mit wem wollt ihr denn zukünftig mehr arbeiten? Dann ist es halt wirklich spannend zu sehen, dann siehst du den richtigen Ausschlag bei den mittelständischen Unternehmen. Ja? Mensch, mit denen würden wir gern noch deutlich mehr machen.
Ja.
Interessant fand ich wirklich auch fast eine Verdopplung prozentual bei den Management-IT-Beratungen und Systemhäusern, dass man auch sagt, Mensch, mit denen können wir uns vorstellen, mehr zu arbeiten. Und natürlich ein massiver Ausschlag bei Startups. Und das zahlt einfach auf diesen Punkt ein, ich möchte in spannenden Projekten mitarbeiten, die ein bisschen Purpose haben, wo ich vielleicht noch was verändern haben kann, wo ich wirklich, also das, was ich dort tue, dass das auch wirklich einen Impact hat. Und ich glaube deswegen, auch wenn vielleicht, weiß ich nicht, die Bezahlung vielleicht beim einen oder anderen Startup eine schwierigere Komponente ist, als es vielleicht in einem großen oder einem Konzern. Aber da sagt man halt dann, Mensch, es ist einfach das Thema, das mich triggert. Deswegen wäre ich da gerne mit dabei.
Spannend, das zeigt so ein bisschen, weil was du gerade noch erwähnt hast, dass das so preislich natürlich manchmal ein bisschen schwieriger ist bei Startups. Da zeigt das dann doch so dieses Thema, was mache ich, oft vor, wie wird das vergütet oder wie sicher ist die Vergütung vorgeht, ne? Weil ich höre als Negativbeispiel immer sehr oft, dass bei Startups die Zahlungsmoral und so, das ist alles nicht so geregelt, wie man sich das vielleicht wünscht, wenn man jetzt, ne, dass es jetzt irgendwie eine feste Abteilung gibt, die sich darum kümmert, dass die Rechnung bezahlt wird und so weiter. Aber ich meine, da will man jetzt vielleicht auch nicht pauschal sagen, dass das überall so ist, ne?
Ja, aber, ne, aber auch um realistisch zu sein und zu sagen, natürlich gibt es halt eben auch Startups, die sich aus sich selbst heraus finanzieren oder die halt eben dann vielleicht auch ein gewisses Kapital schon verbraucht haben. Ja, bei einem Großunternehmen, Konzern, da kann dir halt eher, sage ich mal, dann irgendwie 60 Tage Zahlungsziel sind dann eher das Anstrengende, aber du weißt, dass es kommt. Ja,
Genau, du
so.
weißt, dass es kommt. Und ich glaube, da kannst du auch gegenarbeiten, indem du halt sagst, okay, Rechnungserstellung bei Projektbeginn und dann weißt du, okay, wenn das Ganze durch ist, ist das.
Genau. Ja, aber auch so gefragt, Mensch, lieber Freelancer, wenn du dich für ein Projekt entscheiden musst, ja, was sind denn wirklich die wesentlichen Faktoren, dass du sagst, also deswegen gehe ich dahin, ja, und dann ist es natürlich die Bezahlung. Also ich meine, wir sind alle hier, um Geld zu verdienen, ja. Aber man sieht auch, spannendes Thema und Projektinhalt, haben wir gerade gesagt, wie auch unter Startups und so weiter. Und dann Platz 3, Remote oder hybrides Arbeiten, ja. Also auf 75% sagen, wenn ich Remote oder Hybrid arbeiten kann, dann ist das für mich nicht relevant an der Stelle.
Das ist
Also
die
das heißt,
Entscheidung, ob jetzt bei einem Unternehmen, ob das attraktiv ist oder ob jemand ins Freelancing generell geht.
also die Frage war ganz konkret, was sind bei der Projektauswahl Ihre wichtigsten Entscheidungskriterien als Freelancer? Und dann sagt der Freelancer, okay, also ich habe es mal ganz platt gesagt, Geld, Inhalt, Ort. Ja, so, das sind die Entscheidungskriterien. Und es ist halt auch spannend, dass, wenn wir jetzt mal vor Corona denken, war ganz, ganz viel Präsenz. Man wollte ja den Freelancer, den Berater, den wollte man natürlich sehen, der kostet Geld, der muss dann an seinem Tischchen sitzen,
Klar, das
ja.
ist ja auch so ein bisschen Prestige für die Unternehmen manchmal, dass da jetzt Leute sitzen und so, auch so generell mit Angestellten ist es ja auch so ein
Genau.
bisschen,
Und jetzt aber völlig umgedreht
ja.
eigentlich zu sagen, nee, es muss Remote-Arbeit sein und 50% mittlerweile der Projekte sind full remote. Ja? Und im Marketing-Kommunikationsbereich hat sogar 77% die voll remote waren.
Das sind die Anforderungen der Freelancer an die
Genau,
Projekte,
also
oder?
wenn du ein Unternehmen quasi ausschreibst, ein Projekt, ja, worauf sollst du achten? Natürlich auf einen guten Stundensatz, ja, das ist eine Überraschung, auf eine spannende Projektbeschreibung, ja, und natürlich sollte das Ganze remote oder zumindest hybrid sein. Das sind so die Kernvoraussetzungen. Also wenn die nicht gegeben sind, dann kann es wahrscheinlich schwierig werden mit der Besetzung.
Habt ihr umgekehrt auch die Auftraggeber gefragt, was die als Anforderung an Freelancer haben oder an Projekte?
Haben wir noch nicht gemacht. Ja, aber es gibt es auch die eine oder andere Studie. Ich glaube, die Computerwoche wird bald auch mal wieder eine Studie veröffentlichen und dort werden, ist aber sehr stark natürlich IT geprägt, aber da werden, glaube ich, IT-Verantwortliche gefragt, auf was sie, wenn sie mit dem Freelancer zusammenarbeiten.
Okay. Ja, interessant. Ich meine, dieses ganze Thema Remote, ich finde, ich weiß nicht, das ist für mich wie so ein Filter. Wenn ich da nicht Remote lese, dann ist das für mich kein Freelancer-Projekt. Auch wenn es natürlich, klar, völlig legitim ist, auch Freelancer vor Ort sitzen zu haben. Aber für mich ist Freelancing einfach Remote. Geht für mich einher.
Absolut, ja. Ja, und eben noch mehr als früher. Also ich
Ja.
komme ja aus der, wie gesagt, Management-Beratungsmarktforschung. Da war es natürlich schon so, dass die Berater halt wirklich beim Kunden dann eben, weil der Junior-Consultant dann
Ja.
in Beratung X dann 1.900 € kostet am Tag, dann wollen sie den natürlich sehen. Ja.
Ja.
Jetzt aber mittlerweile ist es halt eben so, da sagen die Unternehmen dann eher, nee, dann sparen wir ja die Reisekosten. Wenn ich anreise, dann lassen lieber zu Hause und wir machen das Ganze remote, wir machen Kickoff zusammen, da lernen wir uns kennen, da haben wir eine gemeinsame Basis, kennen uns und dann, ja, und dann überführen wir das Ganze eben in den virtuellen Raum. Ich würde aber eine Sache vielleicht noch sagen, die finde ich ja schon, es ist auch so ein bisschen so eine These, ne? Wir haben dadurch, dass wir jetzt natürlich remote arbeiten können, das ist natürlich schön, wir können zu Hause sein und so, aber ich finde, wir haben natürlich den B2B-Dienstleistungsmarkt oder den White-Collar-Arbeitsmarkt natürlich jetzt für den internationalen Wettbewerb geöffnet, weil der Vorort-Vorteil fällt weg. Also das heißt, wenn ich natürlich mit jemandem aus Rumänien arbeiten kann, der einfach ganz andere Lebenshaltungskosten hat und so weiter, kann das natürlich auf Dauer schon auch ein Wettbewerb sein und ein Druck auf den Preis. Also ich glaube zum Beispiel, dass auch viele Freelancer zum Beispiel auf unserer Plattform sind, weil wir explizit eben nicht diesen globalen Wettbewerb nach Deutschland bringen. Ja, weil wir sagen, Mensch, wir sind in Deutschland, Österreich, Schweiz natürlich
Ja,
unterwegs.
klar.
Auch in Tschechien haben wir eine eigene Plattform für Tschechien eben.
Aber ihr schließt das dann schon exklusiv für das jeweilige Gebiet ab.
Genau, weil also aktuell ist das einfach so, weil wir sagen, Mensch, wir wollen einfach auch dem Freelancer, der hier seine Ausbildung, der seine Lebenshaltungskosten
Ja,
hier hat,
ja.
den wollen wir jetzt nicht im Zweifelsfall eben mit einem natürlich auch fähigen Softwareentwickler vielleicht aus Indien oder aus Indonesien jetzt direkt im Wettbewerb sitzen. Ja, weil das, glaube ich, ist dann schon auch eine Herausforderung. Aber müssen wir mal beobachten, wie das ist. Also ich fand es interessant, dass eben viele gesagt haben, nee, internationaler Wettbewerb spüren sie noch nicht so. Ich spüre aber von den IT-Dienstleistungsunternehmen, also die großen, die wirklich halt dreistellige Millionenumsätze haben, die haben natürlich alle Nearshoring-Center in Rumänien. In Bulgarien, die sagen, Top-Leute, wir haben erst gedacht, wir machen da First-Level-Support, aber wir machen da jetzt auch Second-Level-Support für bestimmte Themen, weil die einfach fähig sind, gut ausgebildet und die einzige Barriere, die wir halt noch so ein bisschen haben, ist, dass man dann doch irgendwie ganz gern Deutsch spricht in Deutschland und nicht Englisch, ja.
Ja, und dass man vielleicht mit irgendwie ge gewissen Arbeitsweisen mehr vertraut ist, wenn man jetzt
Genau.
Erfahrung in deutschen Teams hat, so, ne? Ja.
Aber nichtsdestotrotz, also das glaube ich, würde ich auf Dauer trotzdem versuchen zu beobachten, was da
Auf jeden
passiert.
Fall. Also ich denke, das ist eine Sache. Ich kenne das auch aus Software-Teams, dass da einfach auch vor allem angestellt Leute aus anderen Ländern geholt werden, ne? Dass das dann, die zwar remote arbeiten, aber angestellt sind. Und Freelancing habe ich es noch nicht so viel gesehen, dass ich da irgendwie Freelance-Kollegen hatte, dann in Projekten, die nicht aus Deutschland waren, oder auch nicht aus dem Dachraum zumindest. Und Angestellt kenne ich es. Also da meistens, ich glaube, das Problem beim Freelancing, wenn du jetzt, ne, im Ausland Freelancer holst, ist, dass die Einarbeitungszeit unter Umständen ein bisschen höher ist, weil das durch die Sprachbarriere vielleicht, dadurch, dass gewisse Arbeitsabläufe vielleicht einfach anders sind. Genau, genau. Und ich glaube, dadurch ist es beim Freelancing, was ja viel darauf ankommt, flexibel Teams zu bauen und sowas, da noch nicht so verbreitet. Beim Angestellten-Dasein, wo du da jetzt sagst, ich hole jetzt jemanden, da lohnt es sich, das wirklich mit der Einarbeitungszeit zu investieren, weil das ist ja eine Person, die mir vielleicht viele Jahre erhalten bleibt. Das ist schon was anderes. Also ich kann mir vorstellen, wenn diese Hürde genommen wird und das so in Zukunft ein bisschen einfacher ist, dann sind wir auch im Freelancing da mehr mit konfrontiert, mit diesem Konkurrenzgedanken in dem Sinne, dass man sich nicht nur national, sondern international auch konkurriert. Ja.
Ja.
Sehr gut. Es ist ein sehr spannendes Thema. Könnten wir auch eine ganze Folge eigentlich drüber machen. So wie sich der Markt entwickelt. Ich meine, KI ist ja auch noch, wenn du so willst, ein großer Faktor, der da jetzt als Konkurrenz für den klassischen Freelancer auf den Plan tritt und wo man jetzt auch sagen könnte, okay, der will jetzt auch noch sein oder fordert sicherlich auch noch seinen Tribut. Ist auch noch interessant, aber ich glaube, da würden wir uns jetzt zu sehr verrennen im Thema. Ich will lieber noch ein paar Ergebnisse aus eurer Studie hören. Habt ihr Daten darüber, was Leute ins Freelancing bringt, also so die Motive dahinter?
Ja, haben wir. Also, wir haben zwei Fragen gestellt. Das eine war, wie bist du denn überhaupt Freelancer geworden? Also,
Ja.
war das was Geplantes
Spannend.
oder bist du da so reingestolpert?
Genau,
Ja.
warte, lass mich, ich kenne die Daten nicht, aber lass mich eine These aufstellen. Es ist eher ungeplant passiert als geplant.
Also, bei uns sagen 73%, ich habe es geplant.
Ah, okay.
Ja, und 27 sagen, die haben es nicht geplant. So, und wenn man sagt, ja, ihr habt es nicht geplant, warum denn dann? Dann sagen eben auch nochmal zwei Drittel, naja, es hat sich halt irgendwie so
Genau,
ergeben.
weil das ist, was ich immer höre, wenn ich mit Leuten hier spreche. Immer, oh, hat sich irgendwie so ergeben. Es war jetzt gar nicht so der direkte Impuls von mir.
Und so, dass man sagt, hey Mensch, ich habe mich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig gemacht. Also von den 27% sagen dann nochmal 28, also das wird dann sehr klein schon die
Ja,
Gruppe.
ja.
Deine Gruppe sagt dann, ja, es war halt so, ich war in der Arbeitslosigkeit eben dann und dann ist
Gründungszuschuss dann wahrscheinlich und
das.
so, ne?
Also es ist für die wenig, also für einen geringen Teil ist das quasi so diese Exit-Option aus der Arbeitslosigkeit. Für die meisten ist es ein geplantes Thema, wo sie sagen, ja, warum? Ich meine, das ist ja also schon eklatant. 86% sagen dann, ja, ich will unabhängig und selbstbestimmt arbeiten. Also da sind wir dann wieder beim Thema New Work, was wir vorhin hatten. Oder an Platz 2, abwechslungsreiche Projekte und
Sehr
Aufgaben.
gut.
Ja. Und Arbeitszeit und Arbeitsort können flexibler gestaltet werden. Du
Das ist
siehst zum
jetzt
Beispiel.
das Ranking schon nach, wer was am häufigsten
Genau,
kam.
genau. So, das sind so die drei ganz wesentlichen Punkte.
Wo steht der
Und dann.
monetäre Faktor? Auf welchem Platz? Das finde ich ist immer so ein ganz schwieriger Punkt, wenn man den sehr weit oben aufführt, als ne, wenn ich jetzt sage, ich mache mich aufgrund des Geldes irgendwie selbstständig.
Der kommt, ich sehe, 1, 2, 3, 4, an fünfter Stelle, aber nur
Ja.
mit 57%, wenn man, also nur, ja, ist schon noch die
Aber du
Mehrheit, die
kannst
sagt,
mehrere Sachen angeben, auch wieder, ne?
genau, du kannst mehrere Dinge angeben, kannst sagen, Mensch, stopp, aber die Mehrheit sagt eben, unabhängig, selbstbestimmt
Ja.
arbeiten. Und das ist, glaube ich, schon eben auch wieder dieser Gedanke, den man vielleicht auch Richtung der Politik so ein bisschen tragen muss, dass man wirklich sagt, Mensch, die Leute wollen selbstständig sein,
Ja.
die möchten. Es ist eine interessante Arbeitsform. Man hat wirklich gute Verdienstmöglichkeiten. Wir haben nach Work-Life-Balance gefragt, aber sagen auch mal so, ich würde sagen, die allgemeine Arbeits- und Lebenszufriedenheit ist auch wirklich sehr hoch, weil ich es natürlich auch ein bisschen bestimmen kann. Mensch, lasse ich mich jetzt vielleicht voll aus an 5 Tagen die Woche oder sage ich
Ja.
eben, ich mache vielleicht 6 Tage und das 6 Wochen lang, ja, und dann mache ich halt einen Break von 2, 3 Wochen wieder rein.
Ja.
Also das glaube ich halt eben schon spannend und sollte man vielleicht auch nochmal so diese ja, Vorteile oder den Sinn des Freelancings nochmal so ein bisschen nach vorne stellen.
Auf
So.
jeden Fall. Ich glaube, die Zahl der Freelancer wäre auch viel, viel höher, wenn jedem Angestellten bewusst wäre, dass das so eine recht greifbare Option ist. Also ich glaube, die Selbstständigkeit hat teilweise noch ein schlechtes Image. Manchmal so, also so dieses vom Selbst und ständig und das ist am Ende mehr Arbeit und so. Und wenn man diesen Fokus, diesen Faktor Selbstbestimmung und freie Zeiteinteilung mehr in den Vordergrund heben würde, dann wäre das, glaube ich, auch nochmal eine größere dann würden mehr Leute diesen Schritt machen. Das versuche ich mit dem Podcast hier auch so ein bisschen, dass ich mit den Leuten eben nicht darüber rede, okay, hier, Freelancing ist so geil, weil du kannst plötzlich viel, viel mehr Gehalt verdienen, du kannst plötzlich horrende Stundensätze oder sowas. Das kann für den einen oder anderen so stimmen, aber im Endeffekt sollte das nicht die Motivation sein, sondern der Faktor, der wirklich greift, finde ich, ist dieses, sich selber die Zeit einteilen zu können. Ne?
Ja, aber auch zum Beispiel, ich finde ja dieses selbst und ständig, aber das ist ja vielleicht auch spannend. Ja, weil ja. Wenn natürlich, also ich finde ja, also für mich jetzt als irgendwie Unternehmer ist es natürlich so, Work-Life-Balance ist für mich, ich habe nicht nur eine Arbeit und dann gehe ich raus und dann findet mein Life statt, sondern ich sage, Mensch, ich verbringe so viel Zeit in der Arbeit, das muss Spaß machen und da muss ich irgendwie Spaß am Thema haben, an der Weiterentwicklung. Und ich im Selbstständigen bin es halt wirklich, mein Gott, in der Früh überlege ich mir, welche Kanäle ich vielleicht bespielen will. Mhm. Dann mache ich mein Projekt, am Nachmittag muss ich nochmal eben Fachzeitschrift lesen, ich abends vielleicht nochmal auf eine andere Veranstaltung mich zu vernetzen. Also das bringt ja wirklich ein sehr spannendes und vielfältiges Feld mit sich. Also ich finde es, und dann natürlich auch nochmal gefragt, so, Mensch, Freelancer, kannst du dir vorstellen, wieder angestellt zu werden? Also kannst du dir wieder vorstellen, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu machen? Mhm. Und dann sagen 56% absolut nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt sagt man, na, was ist mit den anderen? Dann sagen so 29, sagen, na, vielleicht 15, sagen, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Aber jetzt kommen natürlich wieder die Gründe. Und die Gründe sind auch wieder, naja gut, wenn mir jemand ein super attraktives Gehalt anbietet,
klar,
oder eine sauspannende Position mit interessanten Inhalten oder ein gutes Team, Remote Work, dann könnte ich es mir vielleicht vorstellen. Mhm. Ja? Ich habe auch gelesen, beim einen oder anderen gesagt, Mensch, ja, ich werde jetzt langsam älter, das könnte auch nochmal spannend sein, in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu kommen, weil ich einfach jetzt 55, 60 irgendwie, wäre für mich interessant, aber ganz grundsätzlich ist es schon, ich kann, die Mehrheit kann sich es nicht vorstellen, aber wenn, dann muss es halt wirklich eine ganz eklatant spannende Position sein, ja, mit einem tollen Gehalt, dann sagt man ja, dann vielleicht.
Ja.
Wäre ja auch. Also ich glaube, das ist aber nachvollziehbar. Ne? Da gibt es sich
opportunistisch
eine Chance und dann sagt man nicht, nehme ich wahr. Ne?
Ich würde mich dem niemals so verschließen und sagen, als großer Freelancer-Verfechter, aber ich meine, so dieses ganze Thema, was Freelancing ist für mich nur ein Mittel zum Zweck. Also wenn jemand, es ist ja im Angestelltenverhältnis nicht ausgeschlossen, dass die Dinge, die mir da zum Beispiel wichtig sind, also Flexibilität und Selbstbestimmung, das kann ja ein Job auch bieten. Also es ist nicht die Regel, dass das ein Job bietet, aber das kann es theoretisch ja schon. Und wenn das so einen Job abdecken kann, warum sollte man sich da so ideologisch gesehen dem verschließen und sagen, ah nee, ich bin aber selbstständig, ich muss selbstständig sein. So, ich glaube, da ist man besser beraten, sich da so ein bisschen zu öffnen und zu sagen, oh, wenn was Gutes kommt, why not?
Ja, ich glaube natürlich bei dem Freelancing, du hast natürlich... Ja, du hast die eine oder andere Herausforderung. Da kommen halt dann eben so Themen wie Corona, wo du dann vielleicht Corona-Hilfen bekommst und die dann doch zurückzahlen musst.
Ja.
Oder zum Beispiel eine Bildungszeit jetzt eingeführt wird für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, wo du dann wie in Elternzeit dann zukünftig eine Art Bildungszeit gehen kannst, wo natürlich der Freelancer sagt, ja, bekomme ich das jetzt auch? Oder nee, eigentlich natürlich nicht. Ja. Und es ist natürlich schon so, dass die Freelancer gerade in der Politik eben nicht eine große Rolle spielen. Und das siehst du einfach, wenn wir dann fragen, Mensch, seid ihr mit der politischen Lage zufrieden?
Mhm.
Ja? Und dann sagen das 3%. Mhm. Ja? Und das ist ja schon ein vernichtendes Urteil. Und die anderen, über 54% sagen, nee, also ich bin unzufrieden, dass Selbstständige keine Priorität in der deutschen Politik genießen. Ja? Und bei den Software- und IT-Entwicklern sind es sogar 61%, weil die natürlich die ganze Zeit mit diesem Thema Scheinselbstständigkeit und dann Arbeitnehmerüberlassung konfrontiert sind, aber sagen, nein, ich bin selbstständig, ich will nicht in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis wechseln. Mhm. Und dann aber auch zum Beispiel jetzt von der Politik Anforderungen kommen, wie vom Bundesarbeitsministerium, das sich eben überlegt zu sagen, naja, also zukünftig vergeben wir Aufträge sogar nur noch an tariflich gebundene Unternehmen, ja, was ja dann auch mal wieder den Auftrag Nehmerkreis wieder einschränkt. Also da kommen leider viele Regelungen, die nicht so vorteilhaft für die Freelancer sind, aber auf der anderen Seite gibt es auch den einen oder anderen, der sich da wirklich engagiert, um da ein bisschen was zu bewegen. Aber ganz
einfach. Es ist immer so ein bisschen, dadurch, dass Freelancing sehr viele Einzelkämpfer beinhaltet nun mal und nicht jetzt große Unternehmen mit Einfluss und wo eben entsprechende Lobbyarbeit gemacht werden könnte, ist, glaube ich, der Druck auf die Politik da einfach leider nur die Stimme der Wähler sozusagen, die das betrifft dann, ne? Also.
Ja, aber ich meine, wir sind ja deshalb aber trotzdem so ein bisschen das Ansinnen von uns als Plattform, aber auch eben, ich denke, sicher auch natürlich von unseren Wettbewerbern, die das genauso sehen, die sagen, Mensch,
Ja.
wir müssen da schon zusammen für die Freelancer die Stimme im Markt draußen sein,
Ja.
um das Thema so ein bisschen stärker zu treiben, weil es eben eine relevante Größe ist, der wir da wirklich auch helfen können.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ganze Thema politische Situation ist, stößt eigentlich jedem in diesem ganzen Freelancer-Space negativ auf. Also ich habe noch nicht wirklich positive Meinungen zu diesem, zur Situation aktuell gehört und es ist, man hat
Aber
es während Corona wieder gesehen, man merkt es auch jetzt irgendwie wieder, es ist immer so ein bisschen die vergessene, mitgemeinte Partei, so ein bisschen so, ne? Die dann aber am Ende dann keine Sonderregelung bekommt, wie sie eigentlich müsste, weil die Bedürfnisse einfach massiv abweichen.
ja, absolut. Also,
Wir sind halt
ja.
einfach keine kleinen Unternehmen, wir sind keine Unternehmen. Es ist so, und das wird immer so als Unternehmen wahrgenommen. So, es ist aber kein, es ist Einzelperson, es sind ganz andere Bedürfnisse.
Auf der einen Seite sind es Einzelpersonen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir eine ganze Reihe von Freelancern zum Beispiel bei uns auf der Plattform haben, die dann sagen, ja, ich habe mittlerweile 3 Angestellte.
Gibt es
Ja.
auch, genau, aber es ist ja nicht die Regel. Also es ist ja schon, tendenziell sollte die Politik schon so gemacht sein, finde ich, dass dem Hybridmodell, also dem Standardmodell sozusagen entspricht. Und da, also klar, Angestellte und so, da greifen ja dann wieder andere Regelungen. Aber ich finde, da muss mehr dieses, dass es eben Einzelpersonen sind, das muss abgebildet sein und da muss mehr Sicherheit generell, auch was dieses ganze Thema Scheinselbstständigkeit und so, muss da geschaffen werden, ne? Dass Unternehmen auch, wenn sie Freelancer buchen, einfach nicht Angst haben müssen, wenn sie da keine gute entsprechende Liegeabteilung haben, die das für die prüft jedes Mal, dass sie da nicht Gefahr laufen, irgendwie Scheinselbstständigkeit
Ja, und
zu bekommen.
natürlich dann auf der anderen Seite halt auch diese Konfrontation der Freelancer mit dem Thema Arbeitnehmerüberlassung. Das ist natürlich schon sehr, sehr starkes, weil, wie du eben sagst, da gibt es eben Unternehmen, die sehen, da ist eine gesetzliche Regelung, die wollen sie natürlich, die wollen da compliant sein, was total nachvollziehbar
Ja.
ist, und sagen dann, ja, das Projekt wird nur in Arbeitnehmerüberlassung ausgeschrieben, wo der Freelancer dann natürlich sagt, naja, jetzt zu meinem Verdienst, Lebensarbeitsmodell passt es überhaupt nicht, weil ich habe ja meine private Rentenversicherung und so weiter. Also meine ganzen Töpfchen, wo ich eben schon einzahle, also dass ich für das Alter ja abgesichert bin, und dann soll ich ja jetzt plötzlich aus einem sozialversicherungspflichtigen Lohn dann, ja, also in einem Nettolohn muss ich ja das dann auch nochmal. Es ist also nicht wirklich attraktiv. Und ich finde, das ist schon schade. Aber wie gesagt, die Personaldienstleister geben das natürlich weiter, weil die Unternehmen natürlich abgesichert sein wollen. Und da wäre es natürlich schon schön, eine einheitliche und eine einfache Regelung zu bekommen. Ich glaube, da gibt es interessante Initiativen dazu. Ja, da passiert schon ein bisschen was. Die Frage ist halt nur, ob jetzt in der aktuellen Konstellation, sage ich mal, sich da was tun wird, wo ich nicht davon ausgehe. Ja. Wird zumindest, ne? Ohne es im Detail zu kennen.
Abwarten, was sich da hoffentlich vielleicht in den nächsten Jahren. Je mehr Freelancer sich auch Stimme verschaffen, sei es jetzt in den Medien, in Formaten wie jetzt auch dem Podcast oder so, je mehr wird dieses Thema, glaube ich, präsent und je höher ist die Chance, dass wir da einfach eine höhere Wahrnehmung in der
Absolut.
Politik auch erreichen, ne? Also insofern, Politik schimpfen ist ja so ein bisschen abgedroschen, weil das so die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen ist. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, wichtig, damit sich was tut.
Ja, also ich glaube, es wird wirklich wichtig, weil, wie wir ja sehen, wir haben dieses Thema Fachkräftemangel, wir haben Digitalisierung,
Ja.
ja, wir haben New Work. Es zahlt darauf ein, und vielleicht ist es eben, dass nur dieser eine Ansatz zu sagen, es ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die tariflich gebundene Beschäftigung, das ist das Einzige, das ist es eben halt nicht, sondern wir haben ein bisschen einen diverseren Erwerbsmarkt jetzt einfach. Und ich glaube, darauf sollte man schon mit einer modernen Arbeitsmarktpolitik dann auch reagieren. Aber schauen wir mal.
Okay. Ja, das war eine spannende Erkenntnis. Ich würde sagen, damit hat man jetzt einen sehr guten Überblick, was Freelancer zumindest im Rahmen der Studie so denken gerade über die Situation und wie sich gerade alles so entwickelt. Wo finden Hörer dich, beziehungsweise freelance.de, wo man das findet, erübrigt sich, weil es im Namen schon verlinkt ist es in den Shownotes auf jeden Fall, aber ich glaube, wie man das eintippt, das wissen die Hörer.
Genau, freelance.de, nicht freelancer.com, das ist was anderes.
Das ist
Das
vielleicht noch wichtig zu sagen, genau, das ist ja auch noch eine Plattform, genau.
hatten tatsächlich auch mal Bewertungen auf so Bewertungsplattformen,
Oh.
die dann eben die andere Plattform bewertet haben, aber nicht uns. Also es gibt auch natürlich
Ja,
positive Bewertungen über uns, so ist nicht, ne?
ja. Ja,
Aber schon gemerkt, dass dann die ein oder andere mal so, nee, das sind wir nicht, aber
ja.
passiert. Was ich allen Hörern sagen kann, ist, wir sitzen in München in der Nymphenburger Straße, also gar nicht so weit weg vom Hauptbahnhof.
Ja.
Und wir freuen uns durchaus, also ich meine, in dieser digitalen Welt, alle verschwinden so ein bisschen hinter dieser Plattform. Wir finden es durchaus auch spannend, wenn der ein oder andere mal sagt, Mensch, ich würde euch gerne mal besuchen. Also kommt gerne
Ja.
vorbei. Wir haben ein nettes Team hier, unsere Softwareentwickler, die wir in-house haben, unser Produktteam, die freuen sich auch gerne mal, wenn er
Cool.
vorbeikommt. Einen Kaffee gibt es auf jeden Fall. Also nehmt das Angebot gerne wahr, weil ich finde immer so gerade dieser, in der digitalen, so wie wir jetzt miteinander sprechen, aber auch so dieses Persönliche, wenn man sich vor Ort sieht, ist einfach auch immer noch mal ganz schön.
Ja, kann ich auch Freelancern nur raten, sowas anzunehmen. Wir haben neulich auch einen Gast gehabt, der auch zum Kaffee eingeladen hat. Das sind wirklich die Dinge. Man weiß nie, was daraus wird. Und ich glaube, wenn man in München sowieso wohnt, Hauptbahnhof, kommt man hin. Insofern.
Also zwei U-Bahn-Stationen vom Hauptbahnhof
Ja,
entfernt.
guck, das kriegt man dann auch
Ja,
noch hin, wenn man es zum Hauptbahnhof geschafft hat.
Digital
Dann
Natives für uns, ja, genau.
hostet ihr auch Events irgendwie ab und zu in München, oder?
Nee, derzeit nicht, weil wir ja wirklich sehr stark fokussiert haben auf die Plattform. Wir hatten ja auch mal im Vorgespräch so ein bisschen über das Thema Stammtische und sowas
Ja,
gesprochen.
genau.
Ich habe manchmal das Gefühl, es verläuft sich dann doch so ein bisschen irgendwie im Sand manchmal.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, so dieser persönliche Austausch hat schon auch was und mal abwarten, was da so kommt.
Genau, ne, wenn ihr mal irgendwie Hamburg oder sowas was hosten wollt, sagt Bescheid.
Gerne.
Aber ist doch schön, dann können die Leute sich auf jeden Fall mal bei euch im Office melden auf einen Kaffee.
Absolut, sehr gerne.
Sehr gut. Alle Links in den Shownotes. Jonas, ich bedanke mich bei dir für die sehr, sehr interessanten Erkenntnisse aus eurer Studie.
Sehr gerne, danke fürs Gespräch, Janik. Hat mich gefreut.
Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, sehr gerne auch in unserer Facebook-Community, die heißt Freelancer Kooperation und Austausch. Links in den Shownotes, genauso wie der Link zu unserem Slack-Workspace, wo ihr euch jetzt auch neuerdings gerne direkt vorstellen könnt. Da haben wir so einen Introduction-Channel, also könnt ihr euch sehr gerne einfach vorstellen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao!